Man hört es überall. Äpfel, die auf den Boden fallen. Ein Geräusch, das die Obstplantagen zurzeit erfüllt. Es ist Apfelsaison. Auch hier bei uns im Städel Mixtape. Der Apfel ist das am meisten geerntete Baumobst. Das beliebteste Obst Deutschlands darf wahrscheinlich in keiner Brotbox fehlen. Und in Hessen läuft die Äpplerproduktion. In der Kunst tauchen Äpfel in den unterschiedlichsten Farben, Formen und Bedeutungen immer wieder auf. Am ehesten ist er in der Hand von Eva zu finden. Als verbotene Frucht im Garten Eden. Dort steht er für den Sündenfall und später auch für die verführerischen Kräfte der Frau. In der Hand von Jesu hingegen kann der Apfel die Überwindung der Erbsünde bedeuten. Als sogenannter Reichsapfel in Form einer kreuztragenden Weltkugel gilt der Apfel als Herrschaftssymbol. Auch schon in der antiken Mythologie spielt der Apfel eine wichtige Rolle beim Urteil des Paares. Unter die feiernden Götter des griechischen Olymps wirft die Göttin Eris einen goldenen Apfel mit der Aufschrift »Für die Schönste«. Sie löst damit einen Streit zwischen den Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite aus, die allesamt den Titel für sich beanspruchen. Ihr merkt hier also schon, der Apfel ist nicht nur als gesunder Snack geeignet. Auch in der Malerei des österreichischen Künstlers Kai Schuch spielt der Apfel immer wieder eine Rolle. Mal liegt er zusammen mit Krügen und Kraut auf dem Tisch, mal neben Trauben oder einer Käseglocke. Er kombiniert ihn mit einem Bund Porree oder Spargel oder stellt ihn neben einen welkenden Blumenstrauß. Mal liegen die Früchte auf einem weißen Tischtuch, mal auf Holzbrettern oder in einer Fruchtschale. Mal tragen sie ihre rot-gelbe Schale, mal sind einzelne davon bereits geschält oder aufgeschnitten. Wie auf unserem Bild heute, Äpfel auf Weiß mit halbem Apfel. Entstanden zwischen 1886 und 1894. Aber welche Bedeutung hat der Apfel für Kai Schuch? Steckt überhaupt eine dahinter? Was war sein Antrieb hinter diesen vielfältigen Darstellungen? Wir begeben uns auf die Suche nach dem Kern von Schuchs Apfelbild. Apple on a tree, I wanna be that sweet. Do you have some extra sugar I could keep? Have so many questions, like what's it like to be? 'Cause I've been having trouble letting myself see. See, see, see. The beauty in the things I speak, the way my hands hold my dream, the crooked nature of my teeth. Ooh. If I could just take a bite. Im Song von Keiner kommen ASMR-Fans auf ihre Kosten. In Apple hören wir passend zum Titel einen knackigen Apfelabbeiß-Sound. Ob die Äpfel auf unserem Bild von Kai Schuch auch so frisch und lecker klingen würden, wenn wir herzhaft hineinbeißen, das werden wir wohl nie erfahren. Dafür tauchen wir aber ein in die Hintergründe des Stilllebens, Äpfel auf Weiß mit halbem Apfel. Und damit noch einmal herzlich willkommen zum Städel Mixtape, der Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Vom Städel Museum in Frankfurt und dem Hamburger Radiosender BeitFM. Mein Name ist Liz Remter und meine Aufgabe ist es, Monat für Monat einem Werk aus der Sammlung des Städel Museums einen eigenen Sound zu verleihen. Welche Stücke könnten die Künstler und Künstlerinnen gehört haben? Welche Verbindungen lassen sich musikalisch in unsere heutige Zeit ziehen? Oder welche thematischen Parallelen gibt es zwischen der Musik und dem Kunstwerk? Alles ist möglich. Und deshalb interessiert mich auch immer, welche Songs euch in den Sinn kommen. Auch ihr könnt also Teil vom Städel Mixtape werden und mir eure Vorschläge schicken. Zum Beispiel für den nächsten Monat. Im November schauen wir uns das Werk Betty von Gerhard Richter an. Entstanden im Jahr 1991. Schickt mir eure Ideen gerne an mixtape@stedelmuseum.de. Nun begeben wir uns aber erstmal nochmal gut ein Jahrhundert weiter in die Vergangenheit und schauen uns Kai Schuchs Äpfel auf Weiß mit halbem Apfel an. Ein weißes Tuch liegt ausgebreitet, unordentlich, voller Falten, fast wie zufällig hingeworfen. Ob sich ein Tisch darunter verbirgt, wir können es nur vermuten. Der Hintergrund leuchtet in einem dunklen Rotbraun, warm, ruhig. Auf dem schweren weißen Stoff steht links eine schlichte, bauchige Glaskaraffe mit langem Hals. Dahinter schiebt sich ein flacher Servierteller ins Bild. Rechts eine große, runde Obstschale. Teller und Schale wirken wie aus einem Service. Beide aus weißem Porzellan, eingefasst mit einem fein goldenen Rand. Das Bild wird vom Obst bestimmt. Es liegt überall, scheinbar achtlos verstreut. Glatte, glänzende Äpfel in saftigen Rot-, Gelb- und Grüntönen füllen den Servierteller. Einige sind über das Tischtuch gerollt. In der Schale dagegen liegen Birnen, größer, in grau-braunen Tönen. Vorne im Zentrum setzt Karl Schuch einen Akzent. Eine Apfelhälfte, der Länge nach durchgeschnitten, gibt den Blick auf das Gehäuse preis. Doch wie fanden diese Äpfel ihren Weg auf Schuchs Leinwand? Und was steckt hinter ihren leuchtenden Farben? Um diesen Fragen nachzugehen, beginnen wir am Anfang, in Wien. Am 6. September 1846 erklang im Streuselsaal in Wien zum ersten Mal Johann Strauss' Hopsa-Polka. Ein neues Musikstück wirbelt durch die Stadt und nur wenige Tage später gibt es in Wien noch einen Neuzugang. Nicht auf der Bühne, sondern im Leben. Karl Schuch wird geboren, Sohn einer wohlhabenden Gastwirtsfamilie. Doch schon früh trifft ihn ein schwerer Schlag. Mit nur 5 Jahren verliert er seine Eltern. Gemeinsam mit seiner älteren Schwester wächst er bei einer Tante auf. Dank einer großen Erbschaft und der Unterstützung der Verwandtschaft ist seine Zukunft trotzdem abgesichert. Schuch bekommt eine gute Schulausbildung und kann ein unabhängiges, freies Leben führen. Auch eine Ausbildung an der Wiener Akademie hätte sich der junge Karl Schuch leisten können, doch er bricht diesen Weg ab. Stattdessen entscheidet er sich für Privatunterricht bei dem Landschaftsmaler Ludwig Halauska. Ganz ähnlich wie Franz Liszt, ein österreichischer Komponist des 19. Jahrhunderts. Liszt war ein Superstar seiner Zeit, gefeiert in ganz Europa. Er tourte von Paris bis St. Petersburg, von Wien bis Rom und überall ließ er sich inspirieren. So entstand sein großer Werkzyklus Année de Pèlerinage, die Pilgerjahre. Dieses Stück trägt den Titel Les Jeux de la Villa d'Est. Die Villa d'Est, ein prachtvoller Ort in Tivoli, nicht weit von Rom. Liszt war dort oft zu Gast. In diesem Stück malt der Komponist mit Tönen das Bild einer glitzernden Fontäne im Sonnenlicht. Das leichte Spiel der Tropfen, wie sie aufsteigen, sprühen, sich sammeln und wieder verfliegen. Thank you. Für Franz Liszt waren seine Reisen mehr als nur Inspiration. Sie waren auch Bildung. Immer wieder traf er neue Menschen, neue Eindrücke, neue Kulturen. Ähnlich erging es Karl Schuch. In München fand er im Kreis um Wilhelm Leibl und Wilhelm Trübner wichtige Impulse. Mehrere Jahre arbeitete er in einem Atelier in Venedig, später in Paris. In den Städten malt er atmosphärische Architekturbilder, im Atelier Stillleben wie unser Apfelbild. Die Sommer aber gehören der Natur. Dann war Karl Schuch unterwegs auf Reisen, suchend, immer auf der Jagd nach neuen Landschaften. Er malte Weiher in Oberbayern, die Stromschnellen des Doubs an der Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz oder die stillen Landschaften Brandenburgs. Sein Ziel, die Natur so wiederzugeben, wie sie ist. Ehrlich, unverklärt, ohne romantischen Glanz. So verstand er sich als moderner Landschaftsmaler. An Ausstellungen nahm Schuch nur selten teil. Verkauft haben soll er gerade einmal ein einziges Gemälde. Der Markt interessierte ihn kaum. Ein Umstand, den er sich durch seine Erbschaft leisten konnte. Was Schuch antrieb, war nicht das Finanzielle, sondern die Malerei selbst, das Ringen um Perfektion. Für Schuch war Kunst nicht ein Teil des Lebens, sie war sein Leben. Eine Einstellung zur Kunst, die an den Musiker Arthur Russell erinnert. Zu Lebzeiten brachte Arthur Russell nur wenige Platten heraus. Er feilte unermüdlich an seinen Aufnahmen, nahm sie wieder auseinander, mischte neu. Ihm ging es nie ums Verkaufen. Sein Antrieb war die Suche nach dem perfekten Ausdruck. So kam es, dass nur ein kleiner Teil seines Werks veröffentlicht wurde. Erst nach seinem Tod öffnete sich sein Archiv und unzählige Aufnahmen wurden der Welt zugänglich gemacht. So auch dieser Song, Planted a Thought. Arthur Russell interessierte sich für die Avantgarde-Musik seiner Gegenwart und arbeitete mit Leuten wie Philip Glass, Laurie Anderson oder David Byrne zusammen. Menschen, die genau wie er mit neuen Formen experimentierten und den Sound ihrer Zeit nachhaltig prägten. Auch Karl Schuch ließ sich im 19. Jahrhundert nicht von den Regeln der Akademien binden. Diese bestimmten damals Geschmack und Markt. Bilder sollten detailgenau sein, jeder Pinselstrich unsichtbar. Stillleben waren prunkvolle Schaustücke mit Melonen, Granatäpfeln, Trauben, kostbarem Geschirr und üppigen Blumenbouquets. Vor diesem Hintergrund musste Schuchs Malweise fast provokativ wirken. Einfache Äpfel und Birnen, schlichtes Geschirr, gemalt mit sichtbaren Pinselstrichen. Statt Prunk suchte er Ehrlichkeit. Wie viele seiner fortschrittlich denkenden Kollegen wollte er die Malerei erforschen und etwas Neues schaffen. Eine Kunst, die die Theorien und Erkenntnisse seiner Zeit aufnimmt und weiterentwickelt. Ganz ähnlich versucht die Musikerin Julia Holter, heute Kammerpop mit modernen Kompositionen zu verbinden und damit unsere Hörgewohnheiten herauszufordern. Im Song Feel You spielt Julia Horta mit Klangschichten, die sich über und nebeneinander legen. Stimme, Synthesizer, rhythmische Elemente und Texturen bauen sich Schicht für Schicht auf. Sie verbindet dezente elektronische Klänge mit organischen Instrumenten und atmosphärischen Verfremdungen. Der Song beginnt reduziert, mit viel Raum und Zurückhaltung und steigert sich dann allmählich zu einer vielschichtigen, aber nie überladenen Textur. Ähnlich funktioniert die Malerei von Karl Schuch. Wenn ihr in der digitalen Sammlung des Museums ganz nah in das Bild hineinzoomt, seht ihr, wie es aus unzähligen Pinselstrichen entsteht, nebeneinander, übereinander gesetzt. Kurz und dynamisch und doch präzise fügen sie sich zum Ganzen. Diese Technik hatte Schuch schon rund 10 Jahre vor unserem Bild der Äpfel erprobt. In München saß er oft gemeinsam mit seinem Malerfreund Wilhelm Trübner vor denselben Motiven. Auch Stillleben mit Äpfeln und Birnen. Ein Apfel besteht bei Schuch nicht einfach aus Rot und Gelb. Schaut man auf unserem Bild den Apfel ganz rechts an, findet man leuchtendes Gelb, darüber verschiedene Hellgelbtöne und Rot. Dann braune und graubraune Striche. Vorne links liegen über einem gelben Apfel Orange und Weiß, dazu dunkles Ocker und strahlendes Rot. Hinten in der Schale ein grüner Apfel, mal fast neonartig, mal spinatgrün. Gelbe Striche lassen Licht einfallen, braune setzen Schatten. Kein Apfel gleicht dem anderen, jeder ist anders zusammengesetzt, aus eigenen Farbstrichen. Auch das Tischtuch ist nicht einfach weiß. Schuch setzt dunkle und helle Rosatöne neben gedämpftes Weiß, dazu Spuren von Hellblau. Farbtöne, die sich über die ganze Leinwand ziehen. An manchen Stellen wirkt das Tuch fast fließend, als würde es wie ein Wasserstrom über die Fläche laufen. Was wir sehen, sind Farbflecken. Doch Auge und Gehirn verweben sie zu etwas Vertrautem, zu einem Gegenstand aus unserer Erinnerung. Alla prima. Also ohne Vorzeichnung setzt Karl Schuch die Farben direkt auf die Leinwand, oft nass in nass. Jeder Strich bleibt sichtbar, jeder Auftrag wird weiterverarbeitet. Den Weg zu dieser Malweise fand er in der französischen Hauptstadt, Paris. Als Karl Schuch unser Stillleben malt, arbeitet er in seinem Pariser Atelier, seinem Sehnsuchtsort. Seit 1882 lebt er hier. Die Kunstszene und der Kunstmarkt der Metropole sind weltweit führend. Und Schuch, der schon lange den Blick nach Frankreich richtet, kann aus den Vollen schöpfen. Er besucht den berühmten Pariser Salon, den alljährlichen Höhepunkt des Kunstbetriebs, ist bei großen Auktionen zugegen, sieht Ausstellungen der führenden Galerien, auch die der Impressionisten. Deren Malerei, einst verpönt, hat sich inzwischen durchgesetzt. Besonders Édouard Manet und Claude Monet schätzt Schuch. Statt fein abgetupfter Farbverläufe, wie sie die Akademien forderten, setzten die Impressionisten auf starke Kontraste. Rot neben Grün, Orange neben Blau. Sie bezeichnet man als komplementär, als wechselseitig und stark abstoßend, weil sie sich im Farbkreis genau gegenüberliegen. Der Farbkreis zeigt die Anordnung und Mischung der Farben. Er macht sichtbar, welche Farben harmonieren oder eben kontrastieren. Ein ähnliches Prinzip kennen wir auch aus der Musik. Hier sind es nicht Farben, sondern Töne und Akkorde, die weit auseinanderliegen können, sich reiben oder harmonisch ineinander fließen. Setzt man sie direkt nacheinander, entsteht Spannung. Löst man sie auf, klingt es stimmig. So wird mit Klängen gemalt, durch Kontraste die Musik lebendig machen. Wie auch bei diesem Stück vom französischen impressionistischen Komponisten Claude Debussy, Canope. Der französische Komponist Claude Debussy spielt in seinem Stück mit Kontrasten. Töne, die sich reiben, gefolgt von harmonischen Abfolgen. Mal laut, mal zart und leise. In seiner Malerei spielt auch Karl Schuch mit Kontrasten, mit sogenannten Komplementärkontrasten, die wir etwa sehen können, wenn er den einzigen grünen Apfel direkt neben einen roten platziert. Doch er mildert die Schärfe ab. Statt greller Gegensätze legt er die Farben in gedämpfte Töne. eher in der Tradition der niederländischen Stilllebenmalerei als in der hellen, leuchtenden Farbigkeit eines Claude Monet. Mitte des 19. Jahrhunderts rückten die Farben immer mehr in den Fokus. Und Naturwissenschaftler und Theoretiker erforschen ihre Gesetzmäßigkeiten. Allen voran prägend durch die Schriften des Chemikers Eugène Chevreul. Darin erklärt er den sogenannten Simultankontrast. Das Phänomen, dass zwei Farben nebeneinander gesehen sich gegenseitig beeinflussen und ihre Wirkung verändern. Schuch und seine Zeitgenossen greifen solche Erkenntnisse auf und verwandeln sie in Malerei. In Bilder, die nicht nur Motive zeigen, sondern auch das Zusammenspiel der Farben selbst erfahrbar machen. LF2 ist ein Stück von Max Cooper. Vor seiner Karriere als Musiker war er in der naturwissenschaftlichen Arbeit zu Hause. Cooper studierte Bioinformatik und erhielt seinen Doktorgrad in Computerbiologie. Dieses naturwissenschaftliche Wissen nutzt er heute in seinen Tracks. Er verbindet Mathematik und Naturwissenschaft mit Musik. Der Titel LF2 verweist zum Beispiel auf die Aleph-Zahlen aus der Mengenlehre, Symbole für verschiedene Größenordnungen des Unendlichen. Oft wird LF2 von Visuals begleitet, geometrische Muster und fraktale Formen, die das Thema der Unendlichkeit spiegeln. So verschmelzen Klang, Wissenschaft und Bild miteinander. Diese leicht nerdige Art, an seine Kunst heranzugehen, vereint ihn mit Kai Schuch. Hinter seinen scheinbar einfachen Motiven steckt eine präzise, durchdachte Komposition. In seinem Pariser Atelier studiert er im Winter wissenschaftliche Texte und überträgt das Gelesene in seine Malerei. Schon damals wusste man, Wahrnehmung folgt bestimmten Mustern. Was wir sehen, wird immer mit Erinnerungen und persönlichen Prägungen abgeglichen. Und man erkannte, Sehen hängt nicht nur von Licht und Farbe ab, sondern auch von Empfindung, von der Verfassung jedes Einzelnen. Schuch überträgt seine Erkenntnisse in Notizbücher. Neben Skizzen finden sich dort Farbzeichnungen und Hinweise auf mögliche Kombinationen. Im Winter werden seine Stillleben so zum Experimentierfeld, um theoretisches Wissen praktisch zu erproben. Dass auf unserem Bild helle Äpfel auf dem weißen Tischtuch liegen und dadurch noch stärker leuchten, während die dunkleren Früchte näher an den dunklen Hintergrund rücken, das ist kein Zufall. Es folgt genau den Erkenntnissen über Farbe und Wahrnehmung. Nichts steht isoliert, alles wirkt aufeinander. Schuch selbst spricht von einer koloristischen Handlung. Für ihn waren aber nicht nur die Farben entscheidend, sondern auch der Raum dazwischen. Ein Raum, in dem man damals ein unsichtbares Medium vermutete, den Äther. Genau dieses Bild greifen Turing Breaks in diesem Song metaphorisch auf. In the ether, Ether-Song von Tune Break steht der Äther für etwas Unsichtbares. Ein Zwischenraum, in dem Gefühle, Gedanken und Verbindungen existieren. Spannend ist, auch in der Kunst- und Wissenschaftsgeschichte spielte dieser Zwischenraum eine große Rolle. Im 18. Jahrhundert war man überzeugt, der Raum zwischen Künstler und Objekt ist nicht leer. Auch nicht zwischen Schuch und den Äpfeln, der Karaffe und der Schale auf unserem Bild. In den 1880er Jahren erklärte man diesen Raum mit dem sogenannten Äther, einer unsichtbaren Masse, die Licht überträgt und die sichtbare Natur überhaupt erst möglich macht. Erst mit Einsteins Relativitätstheorie verlor diese Vorstellung ihre Gültigkeit. Für Kai Schuch war dieser Gedanke prägend. Schon die kleinste Veränderung im Raum beeinflusste das Motiv. Verschob er einen Apfel, änderte sich Licht, Schatten und Farbwirkung. Darauf passt er malweise Farbpalette und Pinselstriche immer wieder neu an. Stillleben waren für ihn das perfekte Experimentierfeld. So entstanden mehrere Versionen seines Apfelstilllebens. Im Städel, im Kunstpalast Düsseldorf und im Landesmuseum Hannover. Die Motive ähneln sich, doch jedes Bild hat seinen eigenen Klang, eine eigene Stimmung. Besonders auffällig der Apfel im Vordergrund. Mal ungeschält, mal halb geschält, mal längs aufgeschnitten. Er deutet eine zeitliche Abfolge an. Vom Schälen bis zum Verspeisen. Wenige Augenblicke trennen diese Momente und doch wandelt sich die Erscheinung der Welt. So wie Kai Schuch in seinem Apfelstillleben durch kleinste Verschiebungen immer neue Stimmungen hervorbrachte, arbeitet auch Mitski in ihrem Song Nobody mit Wiederholung und Variation. Ein einziges Wort, immer wieder gesungen, verändert sich durch Nuancen in Stimme, Intensität und Begleitung. Wie bei Schuch sind es diese feinen Nuancen, die die Wirkung verändern, obwohl es objektiv betrachtet dasselbe Wort zu sein scheint. Unzählige Male singt Mitski in diesem Song das Wort Nobody. Die ständige Wiederholung mit leicht unterschiedlichen Phrasierungen und Nuancen baut verschiedene Stimmungen auf und erinnert an Kai Schuch, der ebenfalls immer wieder dasselbe Motiv variierte. Wie oft er auf die Wiederholung seines Apfelmotivs setzte, kann ich euch nicht verraten. Doch während Mitski mit Wiederholungen Gefühle verdichtet, geht es Schuch nicht um Symbolik oder Bedeutung. Seine Stillleben entstehen nicht in einem Zug, sondern in vielen Schritten. Er probiert immer wieder neue Anordnungen aus, verwirft Ideen und übermalt Teile seiner Bilder. Um seine aufwendige Arbeitsweise nachvollziehen zu können, wurde Äpfel auf Weiß mit halbem Apfel genau untersucht, mit speziellen Methoden wie Infrarot- und Röntgenaufnahmen. Dabei zeigte sich, Schuch begann wohl mit einer braunen Tischplatte und setzte das weiße Tischtuch erst später drüber. Auch einzelne Äpfel fügte er erst nachträglich hinzu. Besonders spannend ist der Befund, dass sich unter der heutigen Komposition ein ganz anderes Stillleben verbirgt. Auf einer Tischplatte mit einem nach vorne gekippten Henkelkorb lagen Früchte, eine Knoblauchknolle und weitere Gegenstände, darunter ein Ingwertopf, den Schuch mehrfach malte. Dieses frühere Bild überdeckte er, um darauf die heute sichtbare Szene mit Schale, Karaffe und Äpfeln anzulegen. So wurde Kai Schuch zu einem Experten seines Fachs. Ähnlich wie John Batiste in der Musik, der auch durch unermüdliches Experimentieren mit Harmonien und Strukturen immer neue Ausdrucksformen findet. Jean-Baptiste hat an der berühmten Juilliard School Jazz und klassische Klaviermusik studiert und sein Leben der Musik verschrieben. Für seine Vielseitigkeit wurde er später mit einem Ehrendoktor ausgezeichnet und übernahm wichtige künstlerische Rollen, unter anderem am National Jazz Museum in Harlem. Ein Musiker, der ganz dafür lebt, harmonische und rhythmische Möglichkeiten auszutesten. Ganz ähnlich widmet sich auch Kai Schuch kompromisslos seiner Kunst. Ein hochgebildeter Mann, der sich tief in Theorien vergrub, die Winter im Atelier forschte und die Sommer als reisender Maler in der Natur verbrachte. Immer auf der Suche nach den richtigen Motiven. Ein Mann, der sich so sehr den Idealen eines Künstlers verpflichtet fühlt, dass er alles andere dem unterordnet. Kai Schuch bleibt lange unverheiratet. Erst mit 48 Jahren heiratet der bereits schwer erkrankte Maler in Wien, Luise Lamy. Auch mehrere Kuraufenthalte bringen keine Besserung. 1903 stirbt Kai Schuch im Alter von 57 Jahren. Kai Schuch war ein kompromissloser Sucher, der sein Leben ganz der Malerei widmete. Er arbeitete mit der Genauigkeit eines Forschers. So bleibt er als stiller Perfektionist in Erinnerung, dessen Werk erst nach seinem Tod die verdiente Aufmerksamkeit erhielt. Und damit endet auch dieses Oktober-Mixtape. Im nächsten Monat widmen wir uns, wie versprochen, dem Werk Betty von Gerhard Richter aus dem Jahr 1991. Schickt mir eure Ideen gerne an mixtape@stedelmuseum.de. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Anne Sulzbach und Anna Huber sowie Franziska von Plocki für die Redaktion. Mein Name ist Liz Remter. Ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Zum Abschluss widmen wir uns noch einer Redewendung, in der der Apfel auch seine Anwendung findet. The apple of my eye, wörtlich der Apfel meines Auges, wird im Englischen verwendet, um jemanden oder etwas auszudrücken, das man besonders liebt und wertschätzt. Der Ausdruck geht darauf zurück, dass die Pupille als besonders wertvoll gilt. Sie ermöglicht das Sehen und ohne diese würden wir auch unser Werk von Kai Schuch gar nicht wahrnehmen. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das sind Say She She.
Der Podcast wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städelmuseums mit der Deutschen Bank.